Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ja, es ist allen erstes Vormittag und ich mache schon einen Podcast, und zwar, weil so etwas Wichtiges passiert ist. Nun, es ist klar, dass das Volksbegehren zur Wiedereinführung des Religionsunterrichtes als Wahlfach zu Ethik in Berlin gescheitert ist. Jetzt weiß ich schon aus einigen E-Mails von Ihnen, die Sie aus anderen Bundesländern Deutschlands stammen, dass sich ganz viele von Ihnen, also gerade zum Beispiel leider aus Baden-Württemberg, fragen, was treiben die da um überhaupt? Was ist da überhaupt los? Jetzt versuche ich Ihnen heute ein bisschen was zu schildern. Also das sind jetzt, es ist ein bisschen ein schwieriger Podcast. Ich werde zuerst damit anfangen, dass ich Wiener bin. Das wundern Sie sich vielleicht, weil ich bin ja eigentlich hier in Bischofshofen, das ist Bundesland Salzburg. Nein, ich bin seit 300 Jahren Wiener. Also ich kann meine Linie dazu zurückverfolgen, und mich macht zum echten Wiener die einfache Tatsache, dass einer meiner direkt männlichen Vorfahren bereits unter dem Prinz Eugen gegen die Türken gekämpft hat. Mich macht zum Wiener, dass einige meiner direkten Vorfahren kaiserliche Unteroffiziere zuerst waren, dann Offiziere. Mich macht zum Wiener, dass mein Vater Hofrat im Amt für Eich- und Vermessungswesen war. Mich macht zum Wiener, dass ich Wienerisch kann. Wienerisch, um das jetzt einmal zu sagen, ist eine der kompliziertesten Sprachen auf der Welt. Es hat mit Deutsch überhaupt nichts zu tun. Sie müssen, wenn Sie in Wien sind, bitte immer denken, dass die Worte zwar ähnlich klingen, aber bitte, bitte, bitte denken Sie daran, Sie müssen sich vorstellen, Sie stehen in Peking. Also die nächstverwandte Sprache zum Wienerischen ist das Chinesische, das ja bekanntlich kein Ja und kein Nein kennt und wo alles über Andeutungen läuft. Wenn ein Wiener etwas zu Ihnen sagt, dann sagt er in einem Satz mindestens drei verschiedene Dinge. Und Sie müssen dazu imstand sein, einen Satz zu formulieren, der drei verschiedene Dinge ausdrückt, und zwar die richtigen. Und wenn Sie einen einzigen Fehler machen, dann ist es vorbei. Also dann wird niemals wieder irgendjemand mit Ihnen reden. Dann haben Ihre Enkel eine gewisse Chance, Wiener zu werden, aber höchstens in der dritten Generation. Also Wiener gibt's auch relativ wenige. Ich schätze es vielleicht auf 200.000. Diese 200.000 sind echte Wiener. Diese 200.000 haben Österreich auch immer regiert. Nun habe ich Ihnen etwas erzählt, was für Sie wahrscheinlich sehr fremd ist. Wenn Sie nicht echte Wiener sind, also mindestens drei Generationen, besser aber ab dem Prinzen Eugen in Wien waren, werden Sie sich jetzt vielleicht amüsieren. Das Entscheidende daran ist, Orte haben ihre Traditionen und es gibt unglaublich intensive Prägungen. Wenn ich heutzutage da hinausschaue nach Berlin, dann wundert mich das nicht, wie das ausgegangen ist. Ich kann mich nur erinnern an Friedrich, der sich ja auch schon für einen König gehalten hat, obwohl er Preuße war. Und da gibt es eben diesen berühmten Satz, in Sanssouci hat sich keine Frau, kein Hund und keine Pfaffen aufzuhalten. Es ist ganz was Witziges, wissen Sie, wenn ich mit irgendwelchen Preußen spreche, die hierher gekommen sind, wir haben unglaublich viele deutsche Gastarbeiter hier, dann gibt's eine ganz eigenartige Geschichte. Sobald ich mich als Pfarrer oute, gibt's eine einzige Reaktion. Es gibt sofort einen frech-dumm-atheistischen Satz. Also der ist wirklich alles drei. Er ist frech, sprich unhöflich, aber gut, ist ein Preis, hat eh keine Erziehung. Dumm, weil er vollkommen sinnlos ist. Und dann kommt was, dann steht der vor mir, der Mensch, und lächelt mich an. Der wartet auf was. Ich bin dann draufgekommen, die warten allen Ernstes auf ein Lob. Also du musst also anscheinend zur Identität als Preuße gegen die Kirche sein. Nicht unbedingt so atheistisch, aber auf jeden Fall gegen die Kirche. Das ist so. Das geht nicht anders. Ich denke, dass dieses Volksbegehren oder überhaupt die völlig geisteskranke Idee, das muss man sich ja mal vorstellen, was das in Wirklichkeit heißt, dieser Ethikunterricht, wo keiner weiß, wer macht es, wie wird das gemacht, ist ja nichts anderes als die alte Tradition, dass man, ja, das hieß einmal wehrkundlicher Unterricht, Staatsbürgerkunde, wie auch immer, man will halt Leute gut preußisch zu kleinen guten Preußen machen. Das ist der eigentliche Sinn dieser ganzen Aktion. Und das hat ja große Tradition in Preußen und hat ja sehr gut funktioniert. Einige Zeit, man hat ja den braven, totalen Befehlsempfänger bekommen. Und jetzt gibt es eine ganz witzige Geschichte, die ja darin besteht, dass dieses ganze preußische System komplett gescheitert ist, bitte. Es ist einfach gescheitert. Es ist schon mit der Reichsgründung 1871 schlussendlich gescheitert, weil die anderen Deutschen da eigentlich nicht mitmachen wollten. Es ist gescheitert im Ersten Weltkrieg. Es ist gescheitert mit der Situation, dass Hitler Reichskanzler wurde. Es ist katastrophalst, unfassbarst gescheitert im Zweiten Weltkrieg, in dieser ganzen unglaublichen, ja, uns wird der Befehl gegeben, wir ziehen das einfach durch. Schauen Sie sich einmal Dinge an, die die Wehrmacht wirklich aufgeführt hat. Man hat ja ganz lang so das Bild gehabt, na, die Besen, das war ja nur die SS, aber die Wehrmacht, das waren ja die ordentlichen, ne? Dann gibt es die Wehrmachtsausstellung, wo man dann sieht, wie sehr die mit der SS Hand in Hand gearbeitet haben, wie sehr die Juden zusammengetrieben haben, wie sehr einzelne Einheiten oder Offiziere begonnen haben, sehr wohl die Massenhinrichtungen zu machen, einfach befehlsgemäß. Dieses ordentliche Töten, ne? Das ist so das, was in Wirklichkeit, das sei auch meinen preußischen Zuhörern einmal gesagt, das Bild des Preußen in der Welt ist, und es ist es nicht unberechtigt. Selbst Stauffenberg wollte eigentlich nicht auf eine Demokratie hin. Die Verschwörer gegen Hitler des 20. Juli wollten eigentlich wieder zum alten Preußen zurück. Ganz vieles dieser Verschwörung ist eigentlich dadurch motiviert, dass man sich diesem österreichischen Gefreiten nicht mehr unterordnen wollte. Man wollte zurück ins alte Preußen, durchaus in ein monarchistisches Preußen wieder zurück. Jetzt schaut man sich das an und sieht, das scheitert. Also ganz, ganz, ganz vieles scheitert. Und es gibt in Preußen, das darf ich euch wirklich sagen, einen Reflex. Und dieser Reflex ist die Verächtlichmachung von Religion. Das scheint ihr irgendwie eingesaugt zu haben vom eigentlichen Gründer des modernen Deutschlands, und das ist nun einmal Friedrich II. Von Preußen. Der hat auch sein Beamtentum geschaffen, der hat auch sein ABGB geschaffen, der hat ganz, ganz viel wunderbares, aufgeklärtes Recht geschaffen. Ich habe jetzt gerade zufällig was gelesen, absolut genial, über eine Gesindeordnung, preußische Gesindeordnung unter Josef II. Entstanden. Wenn du das durchliest, könntest du sagen, naja, wenn heutiges Arbeitsrecht so gestaltet wäre, hätten wir alle ein Glück. Also da ist wirklich ganz viel Positives gekommen, und jetzt passiert was Trolliges. Die Unfähigkeit, das Negative dran zu erkennen oder überhaupt sich weiterzuentwickeln. Ich sag ganz ehrlich, ich verstehe das. Also für mich ist noch immer Josef II. Kaiser von Österreich, und wenn irgendwas konform ist mit ihm, finde ich das gut, und wenn etwas nicht konform ist, dann lehne ich es ab. Ist das nicht unglaublich spannend? Über Jahrhunderte hinweg sind wir auf den Stammesgründer sozusagen fixiert, übernehmen diese Dinge, die allermeisten Leute natürlich ohne die geringste Ahnung zu haben, woher ihre Reflexe überhaupt kommen. Man fühlt sich geradezu dazu verpflichtet, einfach das zu sagen, was der, ich sage es jetzt wirklich, archaisch Stammesgründer gemacht hat. Und bei uns ist es halt in Wirklichkeit des modernen Österreichs, des nicht mittelalterlichen, nicht feudalen Österreichs, ist Josef II., bei den Preußen oben eben Friedrich. Gut. Und was jetzt? Ja, dann geht's so aus. Und dann passieren ganz tolle Sachen, wie dass eine Hauptstadt von Deutschland offenkundig finanziell bankrott ist. Dann passiert diese irrsinnige Arbeitslosigkeit, dann passiert das, was man als Österreicher, aber besonders als Wiener sieht, was es dort oben überhaupt für psychosoziale Probleme gibt. Man sieht's einfach daran, bitte, das darf ich euch sagen, dass diese ganzen Preußen, die heute nach Österreich kommen, um hier Arbeit zu finden, allesamt katastrophal scheitern. Also die sind nicht imstande zur Anpassung, da gibt es ein paar Dinge, die werden einfach durchgezogen. Also der durchschnittliche türkische Einwanderer in Österreich ist sozial konformer als ein Preuße, der nach Österreich kommt. Die sind einfach, es ist furchtbar, sie sind wirklich arm. Also sie verlieren auch alle sofort ihren Arbeitsplatz. Ich kenne keinen, der sich über 2 Jahre hier gehalten hat und vollkommen frustriert wieder abgezogen ist, ohne überhaupt zu verstehen, warum er so katastrophal gescheitert ist. Worauf will ich hinaus? Ich will heute darauf hinaus, dass es an diesem Entscheid, dieser Ablehnung der wenigstens Wahlmöglichkeit, ob man jetzt Ethik geht oder Religionsunterricht geht, etwas wirklich Erschütterndes gibt. Die vollkommene, totale Unfähigkeit zum freien Denken des Menschen. Offenkundig muss für einen Menschen etwas wirklich ganz, ganz, ganz Tiefgreifendes geschehen, damit er sich aus der Tradition lösen kann. Offenkundig geschieht das nicht. Offenkundig machen Menschen, und zwar nicht nur Menschen, sondern ganze Völker, in unglaublicher Penetranz immer den gleichen Fehler. Aber das ist sowas von hartnäckig. Man sieht, es ist falsch, und man kann nicht einmal denken, dass es falsch ist. Denken Sie noch einmal an dieses Bild des preußischen Gastarbeiters hier in Salzburg, irgendwo in der Gastronomie drinnen, der reflexartig den Gast beleidigt, weil er jetzt einfach was Antikirchliches sagen muss. Wofür er natürlich nachher vom Chef in Grund und Boden gestampft wird, weil das geht nicht. In der Gastronomie kannst du sowas nicht machen. Da musst du höflich, freundlich entgegenkommend sein. Da ist ein Gast da und nicht jemand, den du verspotten kannst, ob seiner religiösen Einstellung. Was ich Ihnen heute mitgeben möchte, ist die große, große Bitte, dass Sie einfach wirklich mal hineinschauen in die Geschichte Ihres Volkes. Deutschland draußen, soweit ich das sehe, gibt es da wirklich ganz, ganz viele Völker. Das spiegelt sich irgendwie noch wieder in den Bundesländern, ist aber offenkundig in Wirklichkeit noch viel, viel kleinere Zellen drinnen, also anscheinend sind Badener was anderes als Württemberger und Schwaben sind wieder was anderes und Franken wollen mit all denen überhaupt nichts zu tun haben und die Oberbayern sind wieder der Ansicht, dass sie überhaupt die einzigen sind, alle anderen sind sowieso Volltrotteln. Also es ist ganz witzig, wenn man mit Deutschen redet, was die für eine große Anzahl von Ressentiments gegen Angehörige anderer Bundesländer, Stämme, wahrscheinlich geht es bis auf die Völkerwanderungszeit zurück, haben. Schauen Sie mal zurück, schauen Sie sich das an, schauen Sie bitte auf Ihre Reflexe und erleben Sie mal Befreiung. Es ist allen Ernstes so, dass man zwar das Gute der Vorfahren bewahren soll, das wirklich Gute, dass man aber leider meistens nicht das Gute bewahrt, sondern den dummen Reflex, das völlig unreflektiert Herabwürdigende für irgendwen anderen. Und deswegen entschuldige ich mich jetzt am Ende bei allen Preußen, die zugehört haben. Denn ich bin ja auch nicht anders. Für mich sind halt es Wiener Preußen blutrünstige Leutchen, die 1866 die armen Österreicher niederschießen. Ich entschuldige mich bei euch von ganzem Herzen und akzeptiere, dass ihr auch Menschen seid. Das ist jetzt eine Formulierung, die ich wirklich auf die Spitze treibe. Aber das ist das, was eigentlich notwendig ist. Dass man wirklich erkennt, was hat man von seinen Vorfahren übernommen. Ganz menschlich. Und dass man dann wirklich ganz klar überprüft, gehört das zu mir? Ist das okay? Passt das? Ist das überhaupt logisch? Nochmal ein Beispiel dieses Preußen in Österreich, der lächelnd vor mir steht und allen Ernstes vom Pfarrer jetzt ein Lob erwartet dafür, dass er jetzt gerade etwas furchtbar katastrophal atheistisches, dummes, also wirklich, diese Argumente sind so dumm, das treibt einem die Schweißperlen auf die Stirn, gebracht hat. Muss das sein? Müssen wir wirklich so leben, dass wir dort stehen und einfach nur Lob dafür erwarten, dass wir den Unsinn unserer Vorfahren, unserer Vorväter und Vormütter einfach unreflektiert weiterquatschen? Nun, ich glaube nicht. Ich glaube, das schränkt unser Leben einfach total ein. wenn wir als Christen sind und wir sagen, es ist Befreiung. Christentum ist absolute, totale Befreiung. Dann, meine Lieben, ist es vielleicht wirklich die Nagelprobe, ob wir überhaupt imstande sind, die unbewusst zunächst einmal erlernten Reflexe unserer Vorfahren hinter uns zu lassen. Das wünsche ich uns allen aus tiefstem Herzen. Einen gesegneten Montag euch allen.